Wie viele Podcaster braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln?
Ich weiß es nicht, es ist dunkel, ich kann die Antwort nicht lesen.
Okay, dann lass uns einfach Spielejahr 2010 aufnehmen. Part 2, jetzt.
Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zu Fearlist. An meiner Seite heute Enrico.
Moin.
Arthur.
Hello.
Hase.
Hello, hello, hello.
Und Johnny is me. Was war das denn?
It's a me, Johnny.
Guten Tag, Freunde. Habt ihr Bock?
Immer.
Ich meine, wir sitzen ja gerade im dunklen Raum, ihr habt es gehört. Wir können weder uns sehen, noch irgendwas anderes.
Aber wir hören uns.
Aber wir hören uns und wir haben einen Plan von Dingen, vor allem vom Jahr 2010 und den Spielen, die dort released wurden.
Irgendwer berührt mich gerade an einer unsittlichen Stelle.
Es ist so dunkel, ich kann nichts hören.
Es wird wie immer nicht besser, ihr kennt uns.
Leute, also der letzte Part war ja heftig deftig. Also was da für geile Games rausgekommen sind, was für geile Bewertungen, also das ist ja schon heftig, was wir da bewertet haben. Ich bin so gespannt, wie geil das der zweite Teil des Jahres 2010 wird.
Geiler, schneller, faster, besser, alles.
In dieser Hälfte kommt tatsächlich auch ein großer Meilenstein in meinem Spieleleben vor.
In deinem Spieleleben sogar?
Ja. Hm. Etwas, was mein Leben verändert hat.
Enrico durfte aus dem Keller.
Richtig.
Ja, hieß du früher vielleicht Harry Potter?
Oder
Schmerry Horror. Gut, genug Vorgeplänkel. Ich würde sagen, Enrico, ich überlasse dir das Reden, denn wie immer im zweiten Part gibt es ein kleines Review-Quiz von dir.
Review-Quiz!
Ich bin gespannt, ich gehe davon aus, dass Arthur immer noch mal gewinnen will.
Nein.
Aber ey.
Jetzt hat Enrico extra ausgesucht, damit ich das gewinnen kann.
Wir werden sehen. Neues Rätsel, neues Glück.
Oh yeah.
Ich leg direkt mal los. Facial hat nach 6 Stunden den Daumen nach oben gelegt. Er heißt so.
Ich weiß es.
Ich glaube, es ist ein R. Okay, mit dem Bild kann man das nicht unbedingt sagen. Er hat nur etwas sehr Kryptisches geschrieben. Und zwar hat er den Daumen nach oben gegeben, wie gesagt, nach 6 Stunden, gesagt, Cindy in 1440p, 60 plus FPS. Daumen nach oben.
What? Ich meine, es klingt schon mal wie eine Antwort, die Arthur geben kann. Irgendwie passt vieles zusammen. Aber ich komme nicht drauf.
Keine Idee? Soll ich weitermachen?
Rivals? Marvel?
Nein. Hatten wir auch schon.
Ach ja, stimmt.
Gut. Origami hat nach 31 Stunden den Daumen nach oben gegeben und gesagt, bester Fishing-Simulator 2018. Es gibt über 100 verschiedene Fische.
Final Fantasy 13.
Falsch.
15. Ah, verdammt.
Johnny, nur einmal.
Nein.
Final Fantasy 15.
Tatsächlich ist es Final Fantasy 15.
Oh, Johnny, du bist so schlecht. ohne mich hättest du es niemals erraten. Arthur, du wirst niemals gewinnen. Au, ihr seht nicht, aber ich zeige meine Muskeln.
Du bist durch die Fische direkt da drauf gekommen.
Wieso habe ich 13 gesagt?
Weiß ich nicht.
Da gab es gar kein Fishing.
Ja, ich hatte natürlich aktiv Noctis und die anderen Dudes im Kopf.
Ich verstehe das erste Review
meinst
nicht.
Meinst du Cindy oder Sydney?
Hier steht aber Sydney.
Im Deutschen hieß sie Cindy.
Yeah?
Ja?
Ah, okay.
Oder andersrum, im Amerikanischen hieß es Cindy.
Ich glaube, im Amerikanischen heißt sie Cindy.
Ja, auf jeden Fall war da was.
Ja. Ja, nee, ich hatte es im Kopf, aber ich habe falsch geantwortet.
Ich lese mal die anderen Reviews noch vor. Smarties hat gesagt, nach 107 Stunden, ich war noch nie so nah daran, in einer Boyband mitzumachen.
Ja.
Dann hat Floyd Sneed gesagt, nach 72 Stunden, du folgst einem Edgelord mit seiner sehr hübschen Boy-Entourage auf einer heiligen Quest nach Cup Noodles und einer Prinzessinnen. Ich zensiere das mal. Der Content ist gut, die Nebenquests sind ein bisschen repetitiv, 7 von 10.
Oh, ich weiß immer noch nicht, was es ist.
Und das letzte Review wäre gewesen von Sally Can Wait nach 65 Stunden. Bester Friendship-Simulator, 10 von 10. Ich würde das Auto immer noch weiterschieben.
Ja, das Spiel hatte gute Momente, aber insgesamt hat es mich doch nicht so abgeholt.
Ja, mit der Musik hat das nicht ganz gepasst. Beim Autoschieben hätte definitiv gemusst, what a thrill.
Yeah.
When darkness and silence.
Ich weiß noch ganz genau, wo ich das Spiel durchgespielt habe. Das war ja in unserer WG damals.
Mhm.
Und ich habe es ja alleine gespielt. Ich habe mich so ein bisschen abgekapselt und wo dann die Endszenen kamen und wo der ganze Twist aufgelöst worden ist. Ich habe es ja mehr oder weniger in einem Stück 45 Stunden, glaube ich, gespielt. Mhm. Kam mir schon die eine oder andere Träne. Ich musste mich richtig zurückhalten. Mich hat es richtig krass gepackt, die Story.
Es ist immer noch Final Fantasy. Das heißt, die können schon gute Charaktere und gute Geschichten schreiben. Aber ich weiß nicht, am Ende wurde mir das alles zu weird und ich habe vieles einfach nicht verstanden. Vielleicht hatte ich auch einfach irgendwann mal keinen Bock mehr, habe abgeschaltet.
Für die Zeit haben die bei Final Fantasy die Open World aber gut gemacht. Für ein Final Fantasy. Mhm. Es gibt bessere Open Worlds, ja. Aber ich hatte richtig Spaß, das zu erkunden, die ganzen Nebenquests zu machen mit den Chocobos und so weiter, mit dem fetten Chocobo, mit dem Behemoth, wo du da schleichen konntest und so weiter, mit dem Auto rumzufahren, der Regalia.
Mit dem Auto rumzufliegen, mit der Regalia.
Und das Angeln war so gut in diesem Spiel. Ich habe selten ein besseres Angeln gehabt. Die haben ja danach sogar ein VR-Spiel rausgebracht.
Mhm. Ich habe das Spiel auch zu 100% durchgespielt, weil ich das mega geil fand. Ich fand, das Gameplay hat mich abgeholt, die Story hat mich abgeholt. Ich fand das Open-World-System, wie die das gemacht haben, fand ich mega cool. Also ich fand das genial.
Ja, es gab viele Nebenbosse, viele Superbosse und alles Mögliche.
Die Riesenschildkröte war so geil.
Ja, Adamantoys. Im Deutschen Adamantamai. Und das fand ich richtig, richtig geil. Das heißt, du konntest auch zu Anfang des Spiels auch in irgendeine Höhle geraten, wo dann Level 98er Samurai-Dude dich einfach mal aufgeschlitzt hat. Punkt.
Mhm. Punkt. Und die ganzen Waffen zu sammeln. 13 waren es, glaube ich. 13 Waffen.
Ich meine schon, ja.
Das hat auch so viel Spaß gemacht. Du hast dich ja über jede Königswaffe gefreut, dass nachts diese starken Monster rauskamen, hat einem am Anfang zumindest um einiges Angst gemacht.
Ja.
Mhm. Was mich gestört hat an diesem Spiel tatsächlich, waren zum einen diese DLCs, die rauskamen für die Episoden der Charaktere. Mhm. Da habe ich mich immer gefragt, während des Spiels, okay, einer ist jetzt weg, Prompto ist jetzt weg, Ignis ist jetzt weg, was machen die gerade?
Mhm.
Und dann hattest du ja diesen Timeskip, der meiner Meinung nach komplett fehlplatziert war.
Voll.
Ja, der hatte ein bisschen was mit der Story zu tun, ein klein bisschen. Hätten die ganz anders machen können, es wäre viel besser rausgekommen.
Ja. Ich fand das auch richtig weird. Die haben das halt extra gemacht, um diese DLCs auch zu verkaufen. Die haben dann ja den Teil neu aufbereitet, teilweise Sachen rausgenommen, reingenommen, umgearbeitet. Das heißt, Final Fantasy XV ist jetzt in der heutigen Version nicht mehr so, wie es früher mal war und soll viel, viel besser spielbar sein. Das heißt, vielleicht gehe ich da nochmal rein und guck mal, aber.
Ist kostenlos PS5, ne? In diesem
Basis. Ich glaube ja.
Da wäre ich tatsächlich dabei, das mal wieder.
Ja?
Royal
ja,
ist die Version, glaube ich, ne?
Kann gut sein.
Nicht nur Royal, irgendwas. Irgendein Zusatz.
Oder irgendwie Kings, irgendwie sowas.
Royal Edition?
Ja, Royal Edition, irgendwie sowas.
GTF?
GTF, genau.
GTFF?
Das ist Grand Theft Fantasy, oh geil.
Regalia
klaut. Ich hab deine Fantasie geklaut.
Aber bei mir zum Ende hin war auch das Dilemma, es war irgendwie ganz spät am nächsten Tag Arbeit und ja, ich mach das Ende eben, ne? Und dann endlos lange Cutscenes und keine Ahnung was. Ne?
Tränen. Arthur, warum sind deine Augen so angeschwollen?
Das liegt an Dilemma.
Die Nacht war sehr kurz dann dementsprechend.
Jetzt stellt sich folgende Frage. Haben wir Tränen in den Augen bei den nächsten Spielen in der zweiten Spielejahrehälfte 2010?
I doubt it.
Ja, entweder gut oder schlecht. Tränen
das
sind
erzählen
ja.
Erzählen dir nur Dilemma.
Oh Gott. Also, alles klar. Lass einfach starten. Was ist los? Einfach starten. Nee, was ist los? Gucken, was wird. Am 10.06. kam Xenoblade Chronicles heraus. Xenoblade Chronicles ist ein JRPG von Monolith Soft, kam auf der Wii raus in der allerersten Version und man folgt Shulk, welcher ein junger Krieger ist, der mit seinem Schwert, dem Monado, gegen mechanische Wesen kämpfen möchte und muss, und das, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Das ist so ganz, ganz grob angerissen, die Storyline, um wen es sich handelt. Shulk kennt vielleicht auch ganz viele über Smash Bros. Tatsächlich.
So habe ich die Spielerei auch kennengelernt.
Ne, das ist eher so tatsächlich, dass viele Leute eher mit dieser Reihe was zu tun bekommen haben, nachdem sie die Charaktere in Smash gesehen haben. Genauso wie Fire Emblem, ne? Die haben ja auch super viele. Die Fire Emblem ist ja jetzt nicht so groß, ne?
Habe ich auch darüber erst kennengelernt.
Das sieht man nicht.
Ja, zumindest bei uns.
Ja, bei uns, das ja.
Stimmt. Ne? Also im japanischen Bereich ist Fire Emblem ja eine riesige Marke. Ne? Mhm. Aber gut, Xenoblade Chronicles, Freunde, habt ihr es gespielt?
Spät, aber ja. Storytechnisch kann man sagen, das ist 0815 Story. Weise soll die Welt retten. Aber die Umsetzung, wie die es mit der Story gemacht haben, ist Bombe. Du denkst immer, es geht in eine bestimmte Richtung, aber irgendwann kommt so ein Plot-Twist, wo du dann denkst, what the fuck? Ja? Der Hauptaugenmerk ist hier in diesem Teil tatsächlich natürlich Shulk, zum anderen aber auch dieses Schwert Monado, wie du schon gesagt hast, dass Shulk von einem Krieger bekommt, der das vorher geführt hat, aber nicht mehr führen kann, weil dieses Schwert zum einen die Energie des Trägers zieht, ihm aber dafür verschiedene Fähigkeiten gibt. Eine Fähigkeit ist zum Beispiel, eine bestimmte Zeit in die Zukunft sehen zu können, wenn etwas Schlimmes passiert, um dann die Möglichkeit zu haben, das zu verändern. Aber Shulk kommt ganz oft zu diesen Momenten, wo er es nicht ändern kann und dann mit dieser Verzweiflung halt leben muss, was der Story so einen richtig geilen Twist mit sich bringt. Shulk ist auch aus irgendeinem Grund fähig, dieses Schwert zu führen, ohne diese negativen Eigenschaften zu bekommen. Das Schwert hat auch verschiedene Modi. Ich glaube, das ist zum einen Stärke, Geschwindigkeit gewesen. Ich weiß nicht, ob Sprung oder sowas noch dabei war. Zumindest ist es bei Smash so gewesen. Und das, dieses ganze Spiel trägt sich in einer Welt, die, ja, wie soll man es am besten erklären? Diese Welt besteht aus zwei riesigen, wirklich riesigen Robotern. Der eine heißt Bionis, den anderen weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Und auf jedem von diesen Robotern lebt ein Volk. Das eine eher so an die Natur gebunden, das andere ist komplett mit der Technik, mit der Mechanik und so weiter stark verbunden. Und es kommt halt zu einem Krieg zwischen beiden Parteien, wodurch dann halt diese Story sich durchzieht.
Ja. Ein Punkt muss ich dir widersprechen, dass die Story so eine Standard-Story ist. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Aber was am Ende passiert ist, das hat mich voll verwirrt und mein Gehirn ist explodiert. Also es war verrückt. Aber das will ich euch nicht vorwegnehmen, weil ihr müsst es durchspielen, damit ihr da dieses gleiche Gefühl habt, wie ich das da hatte. Was ich in diesem Spiel aber so faszinierend fand und auch so krass, ist, du hast ja halt mehrere Gebiete mit unterschiedlichen Städten, dann ganz viele NPCs. Du hast ganz viele Sidequests, die du mit diesen NPCs dann für die NPCs dann machst. Und wenn du die NPCs miteinander, also durch die Stadt läufst und die NPCs ansprichst, hast du wie soll ich das nennen, so einen Sozialbaum in deinem Menü und kannst du gucken, wie die Verbindungen zwischen den einzelnen NPCs in der Stadt sind. Und je mehr NPCs du ansprichst und auch in unterschiedlichen Reihenfolgen, desto mehr Sidequests schaltest du frei, desto höher wird auch dein Level oder dein Ansehen in dieser Stadt. Und es gab so unglaublich viele Sidequests. Das ist auch, je nachdem, zu welcher Uhrzeit du in die Stadt gekommen bist, gab es unterschiedliche Sidequests. Es konnte auch sein, dass du dich zwischen zwei NPCs entscheiden musst, ob die sich dann am Ende mögen oder wie Verbindung zu denen ist, wo sich auch die Sidequests dann wieder ändern. Und es gab eine so riesige Menge an Sidequests, was ich dann ziemlich, ziemlich cool und interessant fand. Habe ich vorher so noch nirgendwo gesehen. Und was ich auch auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool fand, war das Kampfsystem, weil das war auch nochmal ganz anders, als was man sonst kannte. Man hatte halt auch einen Trupp aus drei Charakteren, oder ging es sogar bis vier Charaktere, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und man hatte unterschiedliche Attacken. Der eine konnte zum Beispiel eine Attacke machen, dass der Gegner sich da, also dann im Schwanken ist, und dann hat ein anderer von deinen Mitstreitern eine Attacke. Wenn der Gegner am Schwanken ist, kannst du ihn umwerfen. Und so kannst du richtig coole Taktiken zusammenbauen, um die Gegner dann zu besiegen. Was ich ziemlich krass fand, ab einem bestimmten Punkt war diese Level-Cap so komisch gesetzt, dass du auch teilweise ein paar Levels über den Gegner sein konntest und du trotzdem besiegt wurdest vom Gegner. Das fand ich so ein bisschen schwer. Ich weiß, ich habe dieses Level-System nicht ganz verstanden. Und ab einem bestimmten Punkt war es dann auf einmal so, du warst auf dem gleichen Level wie der Gegner und hast ihn voll weggemetzelt. Das war so ein bisschen komisch, das haben die ein bisschen schlecht, fand ich, angepasst, dieses Level-System. Und was ich auch noch, falls jemand das nochmal spielen will, empfehlen kann, spielt das Remake, weil die UI komplett nochmal angepasst haben. Die haben nochmal ein paar Features eingebaut, die es das Spiel angenehmer machen zum Spielen. Fand ich insgesamt dann besser zu spielen einfach.
Remaster war das, glaube ich.
Oder ne? Remaster, genau.
Ja. Mhm. Das, was du erwähnt hast mit den NPCs und sowas, das ist ein richtig geiler Ansatz gewesen, weil zum einen hattest du dann einen Grund, die NPCs anzusprechen, anstatt du eine volle Stadt voller NPCs hast, in der Hoffnung, du sprichst die Leute an, kriegst Quests oder irgendwelche Items ganz zufällig oder sowas und dann passiert nichts. Und so hast du wirklich einen Reward dadurch und da kommt auch so ein Gefühl auf, wie bei, ich vergleiche das immer gerne mit Majora's Mask, ne? Da hattest du ja auch diese Sidequests mit den NPCs zu bestimmten Tages-, Uhrzeiten und keine Ahnung was, musst du abgefahrene Sachen machen. Und dann kommt auch so ein kleines Gefühl von Fear of Missing auf, ne? Und Missing Out, Entschuldigung. Und das war auch ganz cool, fand ich. Die ganzen Systeme, die eingeführt haben, besonders in Bezug auf das Leveling, Skillen und alles Mögliche, das war wirklich innovativ, fand ich. Kannte man vorher nicht. Rein vom Optischen ist das jetzt nichts Neues, leider. Man hat immer das Gefühl in dem Spiel, dass Power of Friendship uns alle retten wird.
Friendship! Family.
Genau, wenn ein glatzköpfiger Autorennfahrer dann kommt, dann weißt du Bescheid, ne?
Hasso, du hattest das ja mit dem Kampfsystem angesprochen. Ich habe bei Xenoblade Chronicles genauso wie bei Final Fantasy XII auch das Gefühl, dass es so ein bisschen MMO-Anlehnungen haben sollte. Alleine die Ansicht im Kampf auch und wie man dann halt so interagieren konnte. Ich hatte das Gefühl, dass beide Spiele so ein bisschen in diese Richtung gehen sollten, weil es ja zu der Zeit sehr modern geworden ist, auch im asiatischen Markt mit den ganzen MMOs. Ich finde aber, dass die Wii die falsche Konsole für dieses Spiel war. Für die Wii sieht das Spiel sehr schön aus, wenn wir das vergleichen mit anderen Titeln. Aber wenn wir es mit dem Markt vergleichen, mit der PS3 und auch mit der Xbox 360, ist die Qualität unterdurchschnittlich, also stark unterdurchschnittlich. Mit dem Remaster und so weiter, was dann später rauskam, was ich dann auch gespielt habe, haben die wieder was Ordentliches rausgeholt. Aber zur damaligen Zeit, meine Meinung, Falschkonsole.
Was man vielleicht auch noch zu sagen kann, aber gut, da kommen wir auch noch in späteren Folgen dazu. Wir haben hier was Ähnliches wie bei Darksider, dass du bei jedem Xenoblade Chronicle Teil ein komplett neues Gameplay oder Kampfsystem bekommen hast. Es war vom Stil her immer sehr ähnlich, vom Aussehen her. Auch die Story war im zweiten Teil zumindest komplett neu. Und das Kampfsystem wurde komplett überarbeitet und du hast ein ganz, ganz anderes Kampfsystem gehabt, was ich auch sehr interessant fand, gegenüber vielen anderen Spielen, die halt einfach die Story verändern, ein paar neue Charaktere einbauen. Die haben einfach nochmal das komplette Gameplay so gesehen überarbeitet. Fand ich ganz cool, die Idee.
Stimme ich dir vollkommen zu, auf jeden Fall.
Dieses ganze Universum von ich musste das tatsächlich erst googeln, ich hatte da schon vorher eine Verbindung zu gezogen, aber das fing ja schon in den frühen beziehungsweise späten 90ern an mit Xenogears, das kennt ja quasi jeder, aber das zieht sich tatsächlich bis heute durch. Xenogears, dann gab es Xenosaga, was ich früher auch gespielt habe. Das war auch mit Anime-Charakteren abgefuckt, mit Robotern und sowas. Und diese ganze Welt ist auch miteinander verwoben, über die ganzen Teile gesehen. Das ist super, super cool. Ich weiß nicht, inwiefern das von der Story her
nicht so sehr.
Nicht wirklich, ne?
Die Welt schon ein bisschen, aber die Story nicht.
Aber das ganze Konzept kann man sich vorstellen, wie es gibt viele vergleichbare Sachen. Wie zum Beispiel ein Fire Emblem. Man hat zwar selbe, also ähnliche Mechaniken, ähnliche Welten und alles Mögliche, die Spiele haben aber nichts miteinander zu tun quasi. Und das ist schon keine so hohe Kunst wie bei Nier und Drakengard, was wir vorher hatten im letzten Part, aber trotz dessen ist es ein schönes Ding.
Ja.
Es ist ein schönes Ding und deswegen hat Xenoblade Chronicles von uns ein A bekommen. Lasst uns gerne wissen, was ihr von diesem Spiel haltet. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum 1.8. und dort kam Monster Hunter Tri raus. Ja, ein Action-RPG von Capcom, auch auf der Wii erschien. Und ich glaube, ich kann im Grunde genommen einfach direkt zu Enrico rüberschalten und sagen, ey, sag doch mal was zu Monster Hunter.
Ja, ist ganz gut, ne?
Ja.
Nee, ich setze mich mal ordentlich hin und fange gleich an. In der Story geht es grob darum, nagelt mich nicht drauf fest, entweder strandest du als Jäger dort an der Küste oder du wirst von der Jägergilde in ein Küstendorf geschickt.
Ich möchte das jetzt ganz genau wissen und nagel dich fest.
Ich glaube, du strandest da.
Okay.
Ich finde es schade, dass du dich nicht so gut vorbereitet hast.
Und du lernst dann auf diese Art und Weise ja das ganze System von dieser Jägergilde kennen, wie das alles läuft. Und du wirst langsam daran geführt, okay, es geht darum, hier die Monster zu jagen, deine Rüstung aufzubessern und bla bla bla, um dann dieses eine Event, was in diesem Dorf passiert, das ist immer ein sehr starkes Erdbeben, das kommt, aufzulösen. Das ist dann halt der Endboss ganz am Ende. Und klassisch wie in allen anderen Monster Huntern gibt es hier diverse Waffenkategorien. Hier kam ganz neu dazu die Switch Axe. Ja, viele von euch kennen die wahrscheinlich aus den neueren Teilen. Was ich ganz witzig fand, ist, im normalen Spiel kannst du diese Waffe gar nicht kriegen. Das habe ich auch ganz spät, als ich das Spiel durch hatte, erst gemerkt, du musst in den Online-Modus gehen, den ich nie benutzt habe in der ersten Zeit. Und nur dort bei dem Händler kannst du dir diese Waffe holen.
Abgefahren.
Und so schaltest du die frei.
Ach, weil die auch ein bisschen sehr, sehr schwer zu handhaben ist, ne?
Ja, also es ist damals zu der Zeit war es mehr oder weniger die komplizierteste Waffe, die die hatten.
Mhm.
Ja, zumindest dort über diese Teile.
Mittlerweile sind alle Waffen kompliziert.
Ja, Energieklinge und so weiter. Hier in dem Teil hattest du auch das erste und ich glaube sogar das einzige Mal Unterwasserkämpfe. Die waren ein Horror. Es gab drei Monster, die ins Wasser gehen konnten und die Steuerung mit der Kamera, ja, du konntest dich gut umdrehen mit den Wii Nunchuck, worüber du das dann gesteuert hast. Aber das also du bist nur durch solche Sprint Aktionen in kurzen Bewegungen irgendwie nach oben, nach unten oder zur Seite geschwommen. Und gegen Lagiacrus, der sehr schnell im Wasser ist, da zu kämpfen war ein Horror. Ich habe so lange für den gebraucht. Da komme ich aber auch zu einem wichtigen Punkt. Monster Hunter Tri ist neben dem ersten Teil der Teil mit den wenigsten Monster, den es gibt. In diesem Spiel gibt es nur 18 Monster. Monster Hunter 1 hatte nur 17.
Oh, wow.
Und trotzdem hatte das Spiel eine Average Playtime von über 61 Stunden.
Hm.
Wie kommt das zustande? Jedes Monster war eine richtig krasse Hürde. Du wirst immer knapp an diese 45 Minuten Zeit, die man für eine Quest hat, immer nah dran gekommen, weil du immer auf diese Walls gekommen bist. Und ich erinnere mich an Baroth damals. Das war die erste Wall, auf die ich getroffen bin und die ich niemals vergessen habe. Ich habe mir jede fucking Waffe gecraftet, bis ich nachher bei der Lanze geendet bin. Eine Waffe, die eigentlich heutzutage nie so wirklich gut benutzt wird, bis ich das geschafft habe. Und das hat mich dann auch so stark dort geprägt, dass ich mir wirklich in den neuen Teilen auch immer die ganzen Waffen und Rüstungen gemacht habe. Ja? Also die Zeit dann auch richtig genutzt habe. Heutzutage bei World und so weiter, da klatscht du ja mit einer Rüstung, du machst die einfach Attack Up rein, holst dir eine coole Waffe und dann schnetzest du da durch.
Das ist im High-Rank, ne?
Ja, das ging da gar nicht. Auf gar keinen Fall. Gar nicht möglich.
Gab es zu dem Zeitpunkt schon High-Rank und Low-Rank?
G-Rank gab's, hieß es damals.
Okay.
Ja. Musst die Story durchspielen, da kam es in G-Rank und da gab es auch neue Ausrüstung.
Mhm.
Was auch in dem Teil interessant war, es gibt ja diese Light- und Heavy-Bowguns.
Mhm.
Hier war das nicht so, dass das verschiedene Kategorien waren, sondern du konntest aussuchen, der Lauf, der Mittelteil und der Schaft. Konntest du aus allen verschiedenen Teilen, also von Monstern, zusammenbauen. Und je nachdem, wie schwer die Waffe war oder wie stark und so weiter, Rückstoß, war es entweder eine Light- oder Heavy-Bowgun.
Cooles System eigentlich.
Das war, also es gab keinen Bogen in dem Spiel, fand ich geil, weil das ist ja die Nummer 1 Speedrun-Waffe und macht vieles in meinen Augen sehr, sehr einfach. Das war die einzige Range-Weapon, die es damals gab. Und dadurch, dass du zum Beispiel von einem Monster den Schaft genommen hast, von dem anderen den Lauf, konntest du verschiedene Munitionsklassen auch kombinieren. Und das war so geil, das hat so viel Spaß gemacht. Im G-Rank habe ich nur noch mit den Bowguns gespielt, es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ein Monster wurde da eingeführt, was jetzt auch bei Wilds dazu kommt, und das ist der Kurupeko. Habt ihr von dem schon mal was gehört?
Mm-mm.
Das ist so ein grüner Papagei, kann man schon sagen. Und der kann die Töne von anderen Monstern nachmachen, die Schreie. Und der hat die einfach, das war das zweite Monster, das du sozusagen bekämpft hast, einfach Ratian sofort geholt. Und du warst komplett, ich habe ja gesagt, das sind Walls gewesen, so underleveled. Jedes Mal, wenn du gegen den gekämpft hast, hast du gedacht, Alter, bitte, der bufft sich oder hielt sich nur, das konnte der auch machen, und holt nicht diese scheiß Monster.
Das ist so eine coole Fähigkeit, ey.
Ja, das war richtig geil. Und der kommt jetzt zurück, da freue ich mich richtig drüber.
Nice. Nicht schlecht.
Mhm. Ja, was gibt's noch viel dazu zu sagen? Das war der erste Teil, der mich an die Reihe gebracht hat. Deswegen war es ein, oder ist immer noch ein Meilenstein meiner Videospielgeschichte. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich ein Forum beigetreten bin, da eine eigene Jagdgilde gegründet habe. Ich habe.
Hieß sie zufällig Face Clan?
Nee, hieß sie nicht. Aber es ist so ein schöner Titel. Er ist aber, glaube ich, 4:3. Ich wollte ihn mal anschmeißen auf der Wii und war stark erschrocken, wie es dann aussah. Grafisch so unterirdisch jetzt. Damals war es geil. Der schönste Monster-Hunter-Teil, den es gab. Aber heutzutage von der Grafik unspielbar.
Ich glaube, du kannst sie sowieso nicht mehr ordentlich nachholen, ne? Weil die so unterschiedlich zu Worlds und jetzt auch bald Wild sind. Ne? Die haben das Spiel ja so ein bisschen neu erfunden, sage ich mal. Vor allem, was eben die UI beziehungsweise Steuerung von Gegenständen und Waffen und alles angeht. Du hast ja heutzutage die Möglichkeit, viel, viel intuitiver auch an die Sachen ranzukommen als damals. Und wenn jetzt Wilds oder Worlds euch schon sehr schwierig vorkommt von der Tastenbelegung. Damals war es noch 20 Mal schlimmer.
Man konnte mit der Motion-Steuerung sogar kämpfen. Das war cool. Nice. Aber im richtigen Kampf nicht zu gebrauchen, nur halt so als Witz.
Motional Damage.
Motional Damage.
Und Johnny, man musste sich damals die Rezepte auswendig lernen. Es gab kein Autocrafting und sowas.
Ich weiß nicht, wie ich das heute finden würde. Damals hätte ich das schon cool gefunden. Mhm. Heute, ich bin alt.
Und du hattest keine hier Palico. Du hattest ein Chakalaka.
Ein Chakalaka?
Das ist so, doch die Chipsorte.
Ja, fast, ja. Das ist so ein, man kann schon fast sagen, so ein Männchen, wie diese Eichelmännchen. Kennt ihr diese mit den Zahnstochern?
Ja.
So ein Typi. Und den hast du verschiedene Fähigkeiten geben können. Nicht durch Waffen und Rüstung, sondern Masken hast du gesammelt.
Okay, cool.
Das war richtig witzig.
Mag ich. Ja. Sehr interessant.
Hat richtig Spaß gemacht. Die kennt man ja aus Monster Hunter World auch, diese komischen Stämme, die es da gibt mit den Rotmasken und so weiter.
Ja.
Sehr, sehr ähnlich in diese Richtung.
Ja, das ist ja wie im echten Leben. Ich sammle auch Masken für meine Eichel.
Boah,
what the fuck?
Wir schalten mal schnell weiter. Monster Hunter Tri hat von uns einen Arm bekommen.
Wunderschöner Titel, aber jetzt die neueren Teile sind einfach so viel besser. Zur damaligen Zeit aber meiner Meinung nach ein Meilenstein. Es kam danach noch Monster Hunter Tri Third raus.
Mhm.
Die bringen ja auch immer so eine zweite Version aus den Spielen raus. So ein DLC-Add-on-Gedöns. Der hat dann, glaube ich, die hatten über 60 Monster danach drin gehabt. War viel schneller, noch mehr Fokus auf Online-Gameplay.
Ja, ich glaube, das größte Problem bei alten Monster Hunter-Teilen ist einfach nur die Clunkiness. Die altert einfach viel zu schnell. Das kannst du nicht in der heutigen Zeit spielen.
Mhm. Yes. Okay. Weiter
was
geht's.
Du aber heute immer noch spielen kannst.
Was du. Das ist nicht richtig.
Was du heute aber in einer anderen Form spielen kannst.
Was du heute nicht mehr so spielen kannst, wie es früher mal war. Allerdings Das besorge morgen. Leute, am 30.09. kam Final Fantasy XIV auf den Markt.
Boy, Final Fantasy 14 1.1.0.
1.0, das MMORPG von Square Enix, öffnet seine Tore auf dem PC tatsächlich damals nur. Wie gesagt, in der 1.0-Version. Absolutes Katastrophenspiel. Das kann man so schon mal sagen. Also, es ist nicht der Nachfolger. Square hat ja schon mit Final Fantasy 11 seinen ersten Schritt gewagt in die MMO-Welt, was ganz, ganz gut lief. Aber sie wollten mal noch was Größeres, Stärkeres aufbauen und das haben sie übel verkackt. So viel kann man sagen. Als das Spiel damals released wurde, war das Spiel in einer absolut katastrophalen Form. Aber erstmal dazu. Wir sind in der Welt von Eorzea und es gibt ja im Grunde genommen mehrere Reiche, die in einem klassischen Kriegssituation gefangen sind und irgendwie so verschiedene Sachen machen müssen, um irgendwie ihr Überleben zu sichern. Und gleichzeitig gibt es eine große Bedrohung namens Bahamut, welche ja auch nochmal die ganze Welt bedroht. Und in der ganzen Szenerie spielt dieses Spiel nun mal, das ist die Hauptstory. Aber das Spiel hatte mit wirklich fürchterlich vielen Problemen zu kämpfen. Und zwar einmal gab es technische Mängel, es gab viel zu lange Ladezeiten, es gab durchgehende Abstürze, schlechte Performances, teilweise waren die Server gar nicht erreichbar. Es gab eine unfassbar miese UI, die war viel zu kompliziert, wenig intuitiv, äußerst unübersichtlich und einfach nur nach heutigem Standard oder auch damals nach dem Standard schon unfassbar hässlich. Es gab kaum Inhalte, Das Game Design war schlecht, es gab monotone Quests, eine völlig unlebendige Welt. Dadurch sank die Motivation unfassbar stark, überhaupt irgendwas zu erreichen. Das Spiel war unbalanced, es gab ein sehr, sehr schlechtes und auch mistiges, unübersichtliches Level- und Fortschrittssystem, was super frustriert hat. Es gab nicht einmal eine Minimap und das in einem MMO. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Naja, und das ist im Grunde genommen Final Fantasy 14. Jungs, habt ihr es damals in der 1.0er-Version gespielt?
Nein, tatsächlich nicht. Ich wollte es unbedingt, allein schon als Final Fantasy-Fan. Aber ich weiß gar nicht, warum. 11 habe ich nicht angerührt und 14 auch zu dem Zeitpunkt nicht. Ich weiß nicht, was der Hintergrund war. Kamen die überhaupt auf dem PC raus?
Ja, ja.
Ja?
Final Fantasy 14 kam auf dem PC raus.
Ich weiß nicht, woran das lag. Hatten die ein bezahlbares Modell dann direkt?
Ja, ja klar. Ich glaube, das war auch das Problem. Oder vielleicht kann man auch einfach sagen, wir haben sehr viel WoW zu der Zeit noch gespielt.
Ja, irgendwie so in die Richtung muss es ja gewesen sein. Ne?
Das sieht man ja auch an dem Grafikstil. Wir haben ja so ein bisschen Videomaterial parallel. Es sieht schon so aus, als ob es grafisch in die WoW-Richtung gehen möchte, nur noch ein bisschen realistischer. Finde ich nicht so schick, wie es jetzt aussieht.
Ja, definitiv.
Aber du siehst immer noch ein paar Bereiche, die sehr stark an das, was wir jetzt haben, angelehnt sind. Der Charakter läuft hier so durch die Stadt oder durch so ein paar Felder, wo ich mich erinnern konnte, dass das die Anfangsgebiete sind.
Ja, das haben die ja auch quasi übernommen. Also die Welt ist ja in Anführungszeichen gleich geblieben. Wurde aber komplett überarbeitet. Ne? Also viele Elemente sind auch da geblieben. Viele Story-Elemente ja auch. Das wurde ja quasi, der Übergang war ja grandios einfach nur.
Ja.
Man hat das so inszeniert, dass das die alte Welt Final Fantasy XIV quasi zerstört wird durch Bahamut.
Ja.
Und diese Szene bekommen wir als Intro bei Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Die haben Richtig. Das Spiel komplett über einen Haufen geworfen.
Ja.
Alles zunichte gemacht quasi und fast komplett neu aufgearbeitet. Und ab dann ging es richtig los mit dem Erfolg. Ne?
Yoshida hieß doch der...
Naoki Yoshida hat dann im Endeffekt die Leitung dieses Projekts übernommen und hat gesagt, Leute, das geht so nicht. Wir müssen dieses Spiel kaputt machen. Wir burn hier alles down. Wir setzen dieses Spiel offline. Wir entwickeln eine völlig neue Basis von Final Fantasy XIV, welche dann eben A Realm Reborn geworden ist und dann ein so viel besseres Erlebnis war, ne? Zu dem geführt hat, was wir heute haben. Viele Erweiterungen, ein fantastisches Spiel, eine tolle Story und noch und nöcher. Wir haben, glaube ich, auch schon ein paar Mal über Final Fantasy XIV gesprochen. Das ist ein Hammer-MMO geworden, aber die 1.0er-Version war die absolute Katastrophe, weswegen sich selbst der oberste Präsident von Square Enix an einen Pult stellen musste und sich verneigen musste, es tut mir leid, sorry, Entschuldigung. Wir machen es besser. Und das haben die im Endeffekt gemacht, ne? Die haben sich da rangesetzt und ganz, ganz viel Arbeit dort reingesteckt, weil sie gesagt haben, okay, entweder stampfen wir es jetzt komplett ein, weil die Spielerbase komplett Quark war, keiner hat es spielen wollen, es hat kein Geld eingespielt, und wir machen nichts mehr aus dieser ganzen Geschichte und sehen es als absoluten Fehlschlag, oder aber wir machen es neu, ne? Stecken dort Arbeit rein. Und das hat sich gelohnt.
Ja.
Ja, und dann kamen Gott sei Dank Yoshida und Soken.
Ja.
Und Gott sei Dank, deswegen haben wir Lahi bekommen.
Masayoshi Soken ist ein Goat, das wissen wir mittlerweile. Lahi kam sehr spät zu uns, nicht direkt zu Realm Reborn, aber wird für immer bei uns sein.
Für immer. Lahi in unseren Herzen. Sehr viel mehr kann man zur 1.0er-Version gar nicht sagen, außer dass ihr echt mal Just for Fun, wir verlinken es in die Beschreibung, in den Shownotes. Es gibt ein Video, das nennt sich Final Fantasy 14 in a Nutshell. Guckt euch das mal an, das geht so ungefähr 8 Minuten, es ist super funny. Ich gucke das gefühlt einmal im halben Jahr, weil ich mich kaputt lache, welche Entscheidungen damals getroffen wurden und was dort so noch die Probleme waren. Zieht es euch rein, es ist wirklich, wirklich funny. Ansonsten, Jungs, wenn ihr nichts mehr zu Final Fantasy 14 zu sagen habt,
Nö.
Kommen wir zur Bewertung. Spiel hat ein C bekommen von uns. Wir haben es nicht wirklich gespielt in der 1.0er-Version, wobei ich habe es damals tatsächlich kurz angespielt. Genauso wie die 11er-Version. Aber es war einfach scheiße, es war unspielbar. Von daher, ne? Hat ein C bekommen. Ja, es ist eigentlich noch fast zu gut bewertet für dieses Spiel. Aber weil wir natürlich emotional so gebunden sind an 14, können wir es auch nicht komplett abstrafen. Kommen wir zu einem absoluten Meilenstein der Videospielgeschichte, zu einem Meilenstein unserer Videospielgeschichte. Und zwar am 5.10. kam endlich, wir können endlich darüber reden, Leute, Def Jam Rapstar.
Yes. Oh yeah. Das ging ab, das war unser Go-To. Wir waren ja nun mal bereits mindestens 16, 17 Jahre alt, die meisten von uns. Viele ja auch schon 18, sodass wir dann auch auf den Diskos gefahren sind und keine Ahnung was. Und dann grundsätzlich hatten wir das Ritual beim Vorglühen, Def Jam Rapstar zu zocken.
Voll.
Wir haben immer woanders vorgeglüht und haben immer die PlayStation mit uns genommen, dann dementsprechend zu demjenigen, das Spiel dann auch mitgenommen und die Mics mitgenommen.
Ja.
Und dann ging's ab.
Es war die coole Version für SingStar von uns. Wir waren uns viel zu cool, um irgendwelche komischen Popsongs zu singen. Deswegen haben wir gerappt, Mann. Wir haben gerappt. Es ist ein Musikspiel, es ist von 4mm Games entwickelt, kam auf der PS3, der Xbox 360 und auf der Wii und ist, wie ihr das eventuell schon hören könnt, ein Karaoke-Spiel mit Rap-Songs, wo es insgesamt zwei Modis nur gab, den Karrieremodus, wo man mehrere Songs freischalten konnte nach und nach oder den Party-Modus, wo man einfach spielen konnte, was man wollte. Was auch interessant war, dass natürlich nur die Radio-Edits der Songs genommen wurden, deshalb wurden sämtliche Flüche, Beleidigungen und so weiter rausgeschnitten. Man bekommt keine Punkte dafür, wenn man sie rappt oder singt, hat aber natürlich auch keine Punkteabzüge bekommen. Dementsprechend, naja. Naja.
Hey, willst du Rapstar schlecht machen?
Überhaupt nicht, gar nicht. Das Spiel war der Hammer. Einfach nur, um die rohen Fakten abzuarbeiten. Unter anderem waren Songs dabei wie vom Wu-Tang Clan Cream, Cash Rules Everything Around Me. Es gab Nelly, Hard In Here. Es gab von Outkast, So Fresh, So Clean. Terror Squad, Fat Joe, Lean Back. Geiler Track natürlich. Dann gab es US-exklusive Tracks. Das war zum Beispiel Ice Cube, It Was A Good Day und Method Man.
Microphone Checker, Swing and Sword Lecture.
Klausen, dann ist Sack, das Supreme. Neck Protector, Da Rock Wilder, mega geil. Ist bis heute einer der besten Tracks überhaupt. Und auch, ich würde sagen, wegen Def Jam Rapstar können wir den Track komplett durchrappen.
Hundertprozentig.
Geilster Track. Komischerweise, was mich wundert in der Vorbereitung, da stand US-Exklusive, aber wir haben den Track ja auch gehabt.
Das habe ich mich auch gefragt.
Ne, das verwirrt mich. Vielleicht hatten wir irgendwie mal die Möglichkeit, die Songs runterzuladen als DLCs oder sowas. Ich weiß es nicht mehr.
Wäre möglich. Auf jeden Fall hatten wir sämtliche Songs gehabt.
Genau. Ne, wir hatten auch die Deutschland-exklusive Tracks wie Cool Savage, Futurama, welchen du übel gefeiert hast und Anton, ich erinnere mich ganz.
Verrückt, dass die da drin waren einfach.
Ja, mega, ne?
Vielleicht kam ja eine Definitive Edition oder sowas raus.
Ich weiß es nicht, kann gut sein.
Das hat gefehlt und ein zweiter und ein dritter und ein fünfter Teil. Die haben auch gefehlt. Leider wurde das komplett eingestampft danach.
Ja.
Es gab keinen zweiten Teil oder sonstiges. Wir haben uns das immer gewünscht. Wir haben schon spekuliert, okay, wie kann man den Shit modden? Modde Community, haut rein. Wie kann man den Shit modden, dass man dort Songs implementiert oder sowas? Ne? Haben wir immer fantasiert darüber. Leider sind wir zu dumm für so einen Scheiß. Und können das nicht selber. aber das hätte uns über Jahre oder hat schon über Jahre und dann später vielleicht über Jahrzehnte noch unterhalten.
100%, ne? Und auch ein geiler Track, der dabei war. Ich bin jetzt nicht deutsch versiert oder höre nicht viel deutsch Rap, aber Das Boot Türlich
sicher, Digga.
War auch am Start, Deichkind, Bon Voyage. Also waren viele, viele Tracks dabei und es hat übel Bock gemacht. Ich erinnere mich, dass ich tatsächlich jeden Song auf der höchsten Schwierigkeitsstufe durchgerappt habe. Also ich habe alles gemacht in diesem Spiel irgendwann mal zu Hause alleine, weil ich so geil fand. Ich hatte richtig Bock darauf. Du hast die Videos gesehen, die Musikvideos zu den Tracks und konntest einfach abrappen. Sobald du voll im Flow warst und Kombo-Punkte bekommen hast, hat alles gebrannt, fire, du warst richtig on fire. Der ganze Bildschirm war voll am fire, das war so geil, ey.
Ja, das war genau unsere Mucke und deswegen können wir auch die ganzen Tracks immer noch auswendig. Wie oft haben wir die gerappt und immer wenn einer von den Tracks kommt, geht sofort los.
Es war auch einfach der Hammer, ne? Also wir saßen dann abends da, wissen, gleich geht's in den Club und wir hören genau diese Tracks im Club.
Ja.
Und du warst einfach schon voll aufgeheizt. Ne? Du hast mitgerappt und nebenbei dann deinen Saft getrunken und warst schon voll hyped. Ne? Und du hast einfach richtig Partylaune bekommen. Du hast richtig Bock bekommen auf Party einfach durchs Mitrappen. Und irgendwann ist es einfach so ein Teil unseres Lebens geworden, dass wir in jeder Situation dieses Game dabei hatten und gespielt haben. Ob wir dann wie andere dann irgendwie Filmeabend gemacht haben, haben wir Def Jam Rapstar Abend gemacht. Wie andere, keine Ahnung, Gesellschaftsspiele gespielt haben, haben wir Def Jam Rapstar gespielt. Ich war fast so weit, dass ich mit meiner Familie Weihnachten Def Jam Rapstar gespielt habe. Also das war schon.
Mit Oma.
Ja, das, aber es hat echt viel. Oder großen Teil in unserer Jugend, also gerade die Zeit um Disco-Zeit rum, wo man gerade angefangen hat, zu Disco zu gehen, hat das Spiel einfach mitgenommen.
Wisst ihr noch, dass wir das tatsächlich mit meinen Eltern gespielt haben?
Haben wir, ja. Ich erinnere mich.
Vietnam-Flashbacks kriege ich davon.
Ey, ist ein geiles Spiel, was würdest du sagen? Ich meine, ihr kennt Singstar und sämtliche Karaoke-Spiele. Karaoke an sich macht Bock. Und das hat natürlich einfach genau unseren Nerv getroffen. Ne? Und deswegen nicht unverdient hat dieses Spiel ein S-Ranking von uns bekommen. Anders geht es gar nicht. Alles andere wäre absolute Blasphemie.
Da gibt es nichts zu diskutieren.
Weil ich war auch ein Disco-Tier.
Oh Gott, ich kann nicht mehr.
Die Wortwitze werden von Folge zu Folge schlechter.
Voll. Aber nun, Leute, 14.10. 14. Am 14.10. kam Arcania Gothic 4 auf den Markt. Ja, ein Action-Rollenspiel von Spellbound Entertainment für den PC und die Xbox 360. Jetzt werdet ihr euch auch fragen, Spellbound Entertainment, was ist das nicht? Who the fuck? Ist das nicht Piranha Bytes? Haben wir Gothic nicht schon übel abgefeiert und sämtliche Sachen zu Gothic gesagt? Ja, basically schon. Allerdings gab es zur Entwicklung von Gothic 3 einen großen Streit und Clash zwischen Yowood, dem Publisher, und Piranha Bytes als Entwickler. Wo
THQ?
Später.
Später?
Später. Das war später. Wo im Endeffekt ja dann eine Trennung stattgefunden hat. Piranha Bytes hat die Rechte an dem Spiel nicht erhalten. Die lagen immer noch bei Yowood und oder Yowood oder wie auch immer. Und die haben dann gesagt, ey, Spellbound Entertainment, macht uns doch bitte einen vierten Teil. Das ist so grob die Geschichte, die um dieses Spiel herum ja geschehen ist. Und was man schon mal sagen kann, ist, dass gerade von Gothic-Fans der vierte Teil echt ein Stück abgestraft wurde. Weil vieles davon, vieles der Essenz von Gothic einfach fehlte. Weil ja. Piranha Bytes nun mal die Leute waren, die es entwickelt haben, die diesen typischen Schwarzwald-Charme, nenne ich es jetzt einfach mal so, reingebracht haben. Diesen janky Euro-Jank-Style. Und das fehlte total, ne?
Ich fand die Welt auch relativ leer im Vergleich zu den älteren Gothic-Teilen von Piranha Bytes. Wir haben ja die Dialoge auch damals immer sehr, sehr oft gelobt. Die waren in diesem Teil, ja, man kann sie schon fast schwangere Dialoge nennen. Die waren so langweilig und unnötig gestaltet. Soundeffekte waren ein Riesenproblem. Du hast gesehen, du warst in einem Bereich, wo es einen riesigen Sturm gab. Stille. Wirklich Stille. Du hast gehört, wie dein Schwert, mit dem du zuschlägst, irgendwie auf irgendwas trifft, aber sonst Stille. Und mit dem Schwert ist auch der letzte Kritikpunkt, den ich auch dazu noch habe. Jede Quest ist immer in irgendeinem Kampf geendet. Egal, was du machen wolltest, es war immer ein Kampf am Ende. Und das hattest du bei den alten Teilen nicht.
Das ist richtig. Das ist Gothic 4 Arcania ist für mich die schlechte Nachmache. Man hat sehr stark versucht, etwas zu kopieren. Man hat sehr stark versucht, den alten Charme wiederzubringen, beziehungsweise zu erhalten, besser gesagt. Aber absolut erfolglos. Man hat versucht, das Ganze zu kombinieren mit neuen Systemen. Das sieht man ganz stark auch am Kampfsystem. Dass man auch mehr in Richtung Action gegangen ist, anstatt von Gothic dieses Klankige, was bei 3 immer noch nicht in der Form, aber so ähnlich vorhanden war, was aber Spaß gemacht hat einfach nur. Und hier haben die versucht, was Neues zu machen, es aber nicht richtig gemacht. Zu viel vom Alten gehabt, aber auch nichts wirklich Neues erfunden. Es wäre vielleicht eine andere Sache, wenn die sich komplett neu erfunden hätten, ohne so viel zu versuchen zu kopieren. Dann wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen, aber in dem Fall, das war absoluter Schrott meiner Meinung nach. Die Welt war nicht mehr so schön, nicht mehr so offen. Es war eher linear, Das war ein ganz, ganz großes Problem. Du wurdest nicht mehr rewarded. Du bist nicht rumgegangen, bist in eine Höhle gegangen, hast Drachenschwert plus 3 rausbekommen. Das funktioniert irgendwie nicht mehr.
Kennst du noch das Teleportsystem?
Von Gothic?
4 jetzt, ja.
Da klingelt was, ich weiß aber nicht genau. War das nicht so mit den Runen?
Ja, das waren diese Platten auf dem Boden. Das war ja aber so beschissen, du hast ja gesagt linear.
Ja.
Du konntest von, es gab abgesteckte Bereiche, sag ich mal, da gab es dann verschiedene von diesen Runenplatten. Du konntest von Rune zu Rune dich teleportieren.
Ja, ja.
Aber das hat keinen Sinn gemacht, weil du eh nie wieder zurück musstest. Du hast die freigeschaltet, stimmt, dann war genau. Sie da. Schön, für nichts.
Punkt aus Ende, ne? Und nicht so wie in den alten Teilen. Du hattest Runen als Items, die konntest du aktivieren, dann warst du dann in der Stadt dann gespawnt, ne? Hast dich dahin teleportiert. Ja. Aber da hattest du auch Backtracking ohne Ende. Du musstest von hier nach da und überall hin. Es war eine kompakte Welt, Gothic. Jeder Teil, außer 3, das war schon riesig. Aber 1 und 2 war sehr kompakt, aber durch das Backtracking und dann bist du auf einmal in einem alten Gebiet und passiert wieder was anderes. Das war grandios einfach nur. Aber im Großen und Ganzen, Arcania hat es einfach nicht geschafft und deswegen haben wir auch danach keinen weiteren Teil von denen gesehen und funktionierte einfach nicht. Danach haben die das alles eingestampft, haben die IP auch bis jetzt tatsächlich ruhen lassen, komplett ruhen lassen, es gab nichts davon. Wobei ich glaube, ein DLC zu Arcania kam noch raus, irgendwie sowas in die Richtung.
Irgendwas war da, ja.
Irgendwas war da, irgendwie eine Definitive Edition oder ein DLC, ich weiß es nicht mehr, hat auch keinen Schwanz mehr interessiert, ehrlich gesagt.
Arcania Arcanum.
Genau, Define Arcania.
Mhm.
Jetzt tatsächlich haben wir vorerst einen Playable Teaser vor geraumer Zeit, ich glaube schon 1,5, 2 Jahre her, von Gothic Remake bekommen.
Ja.
Und jetzt aber auch die Bestätigung. Das Ding ist in der Entwicklung, es kommt potenziell 2025, vielleicht 26, man weiß es noch nicht genau, raus und wir freuen uns riesig drauf.
Aber es ist auch so traurig, dass im Endeffekt die Rechte sind ja hin und her gewandert, liegen jetzt bei THQ, wie du vorhin gesagt hast. Dass es traurig ist, dass von Gothic kein richtiger Teil mal jetzt wieder nachgekommen ist und die auf dieser Remake-Schiene irgendwie arbeiten müssen, ne? Nur um irgendwie diese IP nochmal rauszuquetschen, das letzte Quäntchen, was noch irgendwie da ist, anstatt zu sagen, wir machen was richtig Geiles Neues. Weil sie es nicht können. Wenn sie Piranha Bytes nicht im Nacken haben, die das übersichten und dann quasi alles machen, wird das ja nichts in der Richtung.
Vergleich doch mal mit Risen, das kam noch zur ähnlichen Zeit
raus. Das ist es. Risen kam vorher so ein bisschen und dann kam ja noch Risen 2 und sogar noch ein dritter Teil und keine Ahnung was, dann kam Elex. Die haben ja einfach, Piranha Bytes hat weitergemacht ihren Krams, unter anderem IP, aber dann wieder genau das, was man haben wollte, so ungefähr. Ne?
Man muss aber auch sagen, Arcania, Gothic 4, Gothic 4, Arcania, so, ist qualitativ von der Grafik her, vom Spielgefühl quasi besser als Risen.
Viel besser.
Um
viel
einiges.
Besser. Das stimmt, aber es fehlt die Seele.
Trotzdem reingeschissen. Ja. Risen wurde viel besser angenommen, weil es nun mal das bessere Gothic war, im Grunde.
Ja, das ist so. Ne? Traurige Geschichte einfach, was daraus geworden ist. Wir gucken, wie es weiterläuft, wann wir das Remake bekommen und wie es wird. Wir werden auf jeden Fall berichten. So hat Arcania Gothic 4 von uns nur ein B erhalten. Und das ist schon fast ein bisschen zu viel bewertet, zu gut bewertet.
Es ist halt technisch gesehen gut, aber es hat keine Seele.
Ja, das ist so. Ne? Aber gut. Kommen wir zum letzten Spiel des heutigen Abends, der heutigen Aufnahme. Das ist der 9.11. und dort kam Call of Duty Black Ops raus.
Ja, Call of Duty Black Ops war ein Call of Duty Teil, der nicht mehr von Activision gemacht wurde, sondern von Treyarch. Denn ab da gab es das nämlich immer im Wechsel, dass Activision und Treyarch sich jährlich abgewechselt haben mit den Spielen. Und wir haben mittlerweile dann bei Black Ops 6, was jetzt rausgekommen ist, sind. Für mich war Black Ops eher ein schwieriger Teil, weil wir vorher Modern Warfare 1 und 2 bekommen haben und der Teil kam dann vor Modern Warfare 3. Und ich hätte mit Modern Warfare 1 und 2 einfach ein eine Bindung gehabt, eine Liebe zu diesem Spiel, alleine wegen dem Story, alleine die Zeit, die ich da auch in den Online-Multiplayer reingesteckt habe, dass mir Black Ops in dem Moment irgendwie nicht so das gegeben hat, was ich eigentlich brauchte. Weil ich habe auf Modern Warfare 3 gewartet. Deswegen kann ich diesem Spiel nicht diese, ich sag mal, die Liebe geben, die es verdient hat, weil so gesehen war Black Ops schon ein ganz cooles Spiel. Also die haben mit Black Ops, es ging eher weiter, ein bisschen weiter in die Future, sag ich mal, ein bisschen futuristischer. Hatte seine eigene Story und ja, für mich aber nicht das gebracht, was es bringen sollte. Dann mit Black Ops kam auch das erste Call of Duty mit Zombie-Modus. Das hat wahrscheinlich Red Dead Redemption mit dem DLC auf den Markt gebracht. Aber das DLC kam, glaube ich, auch erst später. Ich weiß gar nicht genau, wann das kam. Damit ging das eigentlich los, dass heutzutage fast jedes Spiel einen Zombie-Modus hat. Mhm. Es gibt ja sogar ein Metal Gear, das ist ein Zombie. Also, ja, reden wir nicht weiter drüber. Insgesamt war Black Ops aber ein richtig, richtig gutes Spiel. Also es hat mega Bock gemacht. Der Multiplayer war super. Man hatte richtig geile Maps und ein bisschen, ja, es war nochmal ein bisschen anders aufgebaut als in Modern Warfare. War super gut, aber kam für mich einfach zur falschen Zeit. Wäre es nach Modern Warfare 3 gekommen, wo man wusste, die Modern Warfare-Geschichte ist abgeschlossen, hätte ich das vielleicht nochmal mit einer anderen Liebe entgegennehmen können.
Ich glaube, was ein großes Problem von Black Ops war, ist, dass der Multiplayer nicht so stark angenommen wurde, weil gerade der vom Modern Warfare 2 immer noch sehr, sehr stark gespielt wurde. Das war noch, ich erinnere mich an die Zeiten, wo gesagt wurde, warum zum Teufel soll ich mir jetzt ein neues Call of Duty holen, wenn ich doch immer noch einen guten Multiplayer-Modus habe? Warum springen wir jetzt alle auf einen neuen Teil? Kein Bock, so. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gut. Aber wie du erwähnt hast, der Zombie-Modus ist genau das, was dieses Spiel im Endeffekt am meisten ausgemacht hat. Wenn wir gesagt haben, ey, wir haben Bock auf Zombie-Modus, dann haben wir halt dieses Spiel reingeschmissen, ne? Und das gezockt. Ich erinnere mich an zahlreiche Abende, die wir bei Anton verbracht haben, wir den Zombie-Modus stundenlang, nächtelang gezockt haben. Ne?
Auf jeden Fall.
Das war eben das Ding. Und der Multiplayer war so eher weiter hinten. Ja, gab's halt irgendwie. Ne? Zusätzlich gab's dazu aber auch noch eine eigentlich ganz fette Geschichte, die viel mit Spionage zu tun hatte, so ein richtiger Thriller war, der gut funktioniert hat. Aber das war auch eben das, was im Endeffekt das Spiel ausgezeichnet hat, gar nicht der Multiplayer.
Genau das wollte das Spiel ja auch sein. Es sollte ja storylastiger sein in diesem Fall. Es hatte dementsprechend aber auch ein geiles Pacing. Du hattest die Momente, wo es dann richtig zur Sache ging, aber dann auch wieder ruhigere Momente, wo du runterkommen konntest. Es gab verschiedene Fahrzeuge, mit denen du fahren konntest und dann diese Verfolgungsjagden hattest. Es gab diese ganz, ganz alten Motorräder da, ob es Vespern sind oder keine Ahnung was, weiß ich jetzt nicht. Und wie Hase schon gesagt hat, das Spiel war sehr, sehr schwer. Ich kann mich erinnern, dass du nach spätestens 2 Treffern eigentlich immer down warst. Es war mehr ein Deckungsshooter als die älteren Teile oder die davor hergegangenen Teile. Ich habe das auch so in Erinnerung, dass es diese unendlichen Gegnerhorden gab, die kamen. Du musstest zum Beispiel sprenge diesen Panzer oder mach das und das, mach das und das. Und bis du das nicht gemacht hast, sind diese Gegnerhorden immer und immer und immer weitergekommen, wo du dir danach auch gedacht hast, Alter, was passiert hier? Ja? Das haben viele Leute sehr kritisiert, weil die das eigentlich bei Modern Warfare 2 schon behoben hatten mit diesen unendlichen Wellen. Die älteren Teile hatten dieses Problem auch gehabt. Hier kam es jetzt wieder. Andere Entwickler, vielleicht nicht so den Fokus drauf gelegt. Aber wir müssen, oder ich persönlich für mich, trenne die beiden Teile einfach Modern Warfare und Black Ops, weil Black Ops hier mehr in diese Story-Richtung gehen möchte. Und dafür, was die sein möchten, haben die es eigentlich ganz gut gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man so guckt, also Black Ops hat sich ja bis heute gehalten. Wir kriegen regelmäßig Black Ops-Teile. Die Seite Modern Warfare, dann kam ja Infinite Warfare, wo wir voll in die Zukunft gegangen sind mit Fliegen und sowas. Weiß ich nicht. Also nach der Modern Warfare-Reihe war für mich Call of Duty, ich habe noch ein paar Teile zwischendurch gezockt, das war aber eher so einmal die Story durchgeballert und dann noch zwei, drei Stunden Multiplayer und dann war für mich auch vorbei. Weiß ich nicht. Also Black Ops wird bis heute noch gut angenommen, Leute zocken das auch gerade wegen dem Zombie-Modus auch, der sehr beliebt ist, aber ich meiner Meinung ist die Luft da raus.
Ja, das sehe ich genauso. Für mich war nach eigentlich Modern Warfare 3 auch der glorreiche Abschluss von Call of Duty für mich. Und danach habe ich bis auf irgendwie vielleicht mal bei einem Kollegen abends beim genüsslichen Shisha-Rauchen vielleicht mal ein paar Runden gespielt, aber das war es dann auch komplett. Für mich ist die Reihe danach einfach nicht mehr existent gewesen. Danach war es einfach nur noch dasselbe Fratzengeballer, was Jahre davor existiert hat und gar nichts Innovatives mehr. Die haben halt immer irgendwie was geändert, immer irgendwas Neues, hier mal neue Technik, hier mal neue Abschussvarianten oder was weiß ich, aber im Endeffekt same old, ähnlich wie Assassin's Creed, so für mich irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ist für mich nicht mehr eine Reihe, nach der ich strebe.
Ja, ebenso. Danach kam ja noch der ganz große Multiplayer-Modus mit Verdansk raus, Warzone. Und das haben wir ja noch ein bisschen gespielt. Nicht nur ein bisschen, sondern auch teilweise intensiver, würde ich sogar behaupten.
Wenn du die Festplatte dafür hattest, natürlich.
Ja. Spätestens nach dem zweiten Update war das Spiel doppelt so groß wie zu Anfang, 150 GB mindestens. Musstest einen Server anlegen, um das Spiel überhaupt spielen zu können. Server anmieten von Blizzard selber oder von Activision dann dementsprechend.
Ja,
aber das haben wir noch intensiver gespielt. Es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber nicht lange. Leider nicht lange.
Ja, es war auch irgendwann, weiß ich nicht, immer das Gleiche. Die haben das auf voll gepumpt irgendwann mit komischen Features und das wird irgendwann, dann kamen die ganzen Hacker und
ich weiß nicht,
irgendwann hat das dann auch keinen Spaß mehr gemacht und weiß ich nicht, ich fand das nochmal cool, welches Call of Duty war das, Vanguard, was rauskam, haben die ja nochmal die ganze Map umgebaut und so und zurück in die Vergangenheit gegangen, so nach dem Motto.
War so ein 2, ne?
Ja, genau, fand ich nochmal ganz cool für 4-5 Runden und dann war da für mich auch die Luft raus. Ja, aber
da haben die auch zu Anfang reingeschissen mit dem Loot-System und alles, ne? Das war ja so clunky und dumm.
Auf jeden Fall. Und insgesamt, sie haben ja auch die Modern Warfare-Teile nochmal geremaked mit neuer Story und so. Das ist nicht mehr das gleiche wie damals, nicht das gleiche Feeling, nicht die gleichen Charaktere.
Ja.
Deswegen, das
stimmt.
Ich war immer ein riesengroßer Call of Duty-Fan. Ich habe die Teile alle sehr liebend gerne gespielt, aber es ist einfach zu viel geworden.
Deswegen sollten wir uns vielleicht überlegen, ob wir ab jetzt Call of Duty überhaupt noch reinnehmen sollten.
Ich glaube, ab jetzt wird es tatsächlich auch sehr schwer, weil wir auch, wie gesagt, gar nicht mehr so groß die Meinung zu dem Spiel haben. Ne? Danach wird es vielleicht maximal noch in den Honorable Mentions reinkommen, aber gar nicht mehr groß besprochen. Das glaube ich auch nicht. Also im Grunde genommen, die ganze Dekade vom Jahre 2000 bis 2010 habt ihr von uns ein bisschen Call of Duty mitbekommen. Ich meine, und es ist traurig, weil im Endeffekt sind zwei Call of Duty-Teile bei uns in den jeweiligen Jahren Game of the Year geworden. Also die Modern Warfare-Teile. Ne? Und danach kam einfach nicht mehr viel. Und das ist ja auch in Ordnung. Die Legacy ist beendet für uns.
Rest in Peace.
Rest in Peace, würdiger Abschluss. Hin und wieder werden wir drüber sprechen, aber im Grunde genommen ist das jetzt hiermit vorbei. Das Spiel hat von uns, also Call of Duty Black Ops, hat von uns eine A-Wertung bekommen. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende des Spielejahres insgesamt 2010 angekommen. Jetzt kriegen wir noch so ein paar Honorable Mentions, wie vorhin schon besprochen. Die gehen wir einmal relativ fix durch. Im selben Jahr hatten wir Bioshock 2, die Weiterführung, die nochmal ein gutes Stückchen besser war. Wir haben Pokémon Schwarz und Weiß bekommen. Enrico, sag mal zwei Sätze zu Schwarz und Weiß.
Schwarz und Weiß von den jüngeren Leuten sehr geliebt. Hat was ganz Neues gebracht mit den Hordenkämpfen. Grafik ist moderner geworden, habe ich aber nicht so viel gespielt. Ich habe es später ein bisschen nachgeholt, aber gehört nicht zu meinen Lieblingsteilen.
Okay. Castlevania Lords of Shadow. Ich weiß, Arthur, du hast es auch auf jeden Fall ein bisschen gespielt, ne?
Ich hab's auch gespielt.
Ja, das ist quasi, wenn wir zum Part 1 wieder zurückgehen wollen von 2010, ein weiteres Spiel im Hack-and-Slay-Universum quasi. Nun, nicht Hack-and-Slay-Universum, aber Castlevania-Universum, aber als Hack-and-Slay. Vergleichbar mit Dante's Inferno, mit Devil May Cry. Es ist gut gemacht, definitiv. Quick-Time-Events sind drin, das muss drin sein in dem Spiel. aber die Story war auch sehr, sehr cool.
Also ein bisschen mit Werwölfen auch gewesen, ne?
Werwölfe weiß ich gar nicht.
Ich glaube ja. Das war ja auch der Teil, wo du schon etwas größere Boss auch hattest, auf die du auch so ein bisschen kraxeln konntest.
Ich hatte es gehabt, aber nicht lange gespielt. Ich habe, glaube ich, den ersten Boss gespielt und das war so ein Werwolf-Typ gewesen, glaube ich.
Ja, ich meine auch.
Und dann irgendwann habe ich aufgehört.
Na, irgendwann kamen auch die Wo-Wölfe.
Und die Wie-Wölfe.
Ja, aber wohin Wölfe? Woher Wölfe?
Wohin Wölfe?
Was Wölfe?
Was Wölfe?
Was
Wölfe? Okay, dann haben wir Enslaved Odyssey to the West auch erhalten. Das war so ein bisschen die Geschichte von wie hieß die Reise in den Westen, nach den Westen?
Nach Westen.
Die Reise, ja, die klassische chinesische Saga, die jetzt auch mit Black
Jackie
mit
Chan, den Film.
Nee, das war in 80 Tagen um die Welt.
Ach so, okay.
Quasi dasselbe, nur anders.
Die mit Black Myth Wukong so in einer anderen Richtung aufgearbeitet wurde. Hier haben wir so eine etwas futuristische Welt, wo wir das ganze Ding so ein bisschen mitbekommen. Dann haben wir Legend of Heroes Trails from Zero bekommen. Arthur, hast du das gezockt?
From Zero, nein.
Ja, ist auch irgendwie, weißt du, wo sich das ansiedelt in der ganzen Trails, beziehungsweise
Legend of Heroes? Das ist nicht der erste Teil, ich glaube, das
ist vor dem
der
ersten Teil.
Ja, Prequel. Nein, ich weiß es nicht.
From Zero.
Ja, das meine ich nämlich, dass es ein Prequel ist vom ersten Teil, kam aber nach dem zweiten oder dritten Teil raus.
Okay. Something, something, ja, ja.
Soweit ich das in Erinnerung habe, zum nächsten Part werde ich das einmal nachgucken.
Wie spielt man das, wie man die Star Wars-Filme guckt? Erstmal die klassische.
Schlimmer.
Achso, okay.
Schlimmer. Wiederkehrende Charaktere, sehr, sehr stark. Nicht nur ein oder zwei, sondern sehr, sehr viele.
Ah, okay.
Und am Ende, wenn du, ich sag mal, den letzten Teil spielst, keinen anderen Teil davor, du weißt nichts. Mhm. Du kommst auch nicht hinterher, überhaupt nicht.
Okay. Ja, das ist echt so ein Spiel, wo du auf jeden Fall von Anfang bis Ende irgendwie das mitbekommen musst, ne? Sonst raffst du gar nichts. Aber
das
auch gar
ist allerdings
nichts.
Richtig.
Ja. So wie studieren, ne?
So wie studieren.
Absolut.
Oder Schule allgemein.
Ja. Schule. Was von vielen auch studiert wurde, war Amnesia The Dark Descent. Hätten wir fast reinnehmen müssen, weil es schon ein relativ wichtiger Titel war. Das war einer der ersten Titel dieser Walking Simulator Horrorspiele, nenne ich sie jetzt einfach mal.
Das ist fast ein Meilenstein der Horrorspiele.
Eigentlich ja, aber von uns hat ihn auch zu der Zeit keiner wirklich erlebt. Mhm. Deswegen haben wir es auch nicht großartig besprochen, aber schon ein sehr, sehr wichtiger Teil. Der hatte, was diesen unterschwelligen Horror angeht, sage ich mal. Jetzt nicht zwangsläufig irgendwie welche Jumpscares, sondern
Psycho
genau diese Psycho-Horror-Geschichte war dort sehr, sehr stark, was eben Sound gemacht hat, was dieses Gefühl der Verfolgung auch gegeben hat. Das war schon sehr, sehr stark. Wir haben Mafia 2 erhalten, haben wir alle auch gespielt im Endeffekt. Warum wir da jetzt nicht groß drüber reden, Mafia 2 halt, aber ist gut. Kingdom Hearts Birth by Sleep habe ich mit reingenommen, weil Kingdom Hearts, muss ich drüber reden, sorry. Dort ist im Grunde genommen ein sehr, sehr wichtiger Teil der Geschichte, wo es um Ventus und ich weiß nicht, wie die anderen beiden, Aqua und
Terra
geht, dankeschön. Die Vorgeschichte, die dann eben bis zur heutigen Storyline immer noch relevant ist. Wir haben Super Mario Galaxy 2 bekommen.
Was macht vieles auch grafisch besser als der erste Teil, aber macht auch vieles gleich.
Ja, ne, von vielen aber immer noch als einer der besten Mario 3D-Teile überhaupt angesehen, die Mario Galaxy-Reihe. Ne?
Mhm.
StarCraft 2, Wings of Liberty. Arthur, bist du jemals in StarCraft reingekommen?
Yes, nicht aber wirklich in den Story-Modus, wobei der sehr, sehr gut sein soll, beziehungsweise nicht sein soll, sondern ist. Ich habe mir den Story-Modus reingezogen auf YouTube tatsächlich.
Mhm.
Komplett von vorne bis hinten. Lohnt sich auch, kann man sich sehr, sehr gut geben. Das, was aber faszinierend an dem Spiel ist, ist natürlich der Multiplayer-Modus. Multiplayer war bei StarCraft 1, hat er sich gut etabliert, bei StarCraft 2 nochmal sehr stark verfeinert. Vor allem bei Wings of Liberty, das ist ja die Erweiterung dann dementsprechend gewesen, da haben die sehr viele Changes auch vorgenommen. Ne? Mhm. Balancing und alles Mögliche. Ab dann ging es erst richtig los.
Mhm.
E-Sport ging dann richtig ab. Und absolut abgefahren, was da los war. Das war der RTS-Titel für den E-Sport.
Mm, ne? Absolut.
Oder immer noch. Ich kenne jetzt auf Anhieb keinen Titel, der im RTS-Bereich größer ist als StarCraft 2. Immer noch.
Die anderen sind nicht mehr so relevant, ne? Ja.
Überhaupt nicht.
Das stimmt.
Das finde ich schade. Und StarCraft 2, wenn Blizzard irgendwas noch machen sollte in der Richtung, bitte StarCraft 3, aber in vernünftig. Ja, kein Cash Grab, kein nichts.
Sollen sie nicht machen, soll Riot machen.
Ja. Und Michael hat das ja auch sehr, sehr viel gespielt. Der war Master und ganz kranker Motherfucker mit 112 RPMs und seine Finger waren gebrochen nach dem Spiel.
Wenn er nicht Counter-Strike gespielt hat. Liebe Grüße, Michael. Und dann haben wir noch zwei Spiele reingenommen. Ich weiß gar nicht, ob die euch überhaupt was sagen. Resonance of Fate, hat das jemand von euch mal gespielt?
Nope.
Ist auch so ein PS3, ich weiß gar nicht, ob es auf der Xbox auch kam, RPG mit einem richtig weirden Kampfsystem, das ich damals nicht gecheckt habe. Ich habe es einfach reingenommen, weil ich das Spiel so weird fand und einfach so interessant. Das heißt, guckt euch das mal an, wenn ihr irgendwie so drauf steht, man hatte ein JRPG-System mit Waffen, man musste irgendwie im Dreieck springen, das ist kein Scheiß, man musste irgendwie so
ganz schön kompliziert auf jeden Fall. Man
übertrieben.
Ist dann, hat den Charakter irgendwo hingeschickt, der ist dann gelaufen, auf einmal gesprungen, geschossen währenddessen und ja, völlig abgefahren.
Völlig abgefahren. Und Chaos Rings habe ich mit reingenommen. Das ist ein Handyspiel zu der damaligen Zeit, was ich super weird fand, weil es auch ein JRPG ist und ich wusste nicht, dass Mobile JRPGs so gut funktionieren können. Ich habe den ersten Teil gespielt, den zweiten Teil, es gab einen Omega-Teil, das war das Prequel und die waren alle geil. Die waren alle geil. Es gab auch einen dritten Teil irgendwann mal, der war nicht geil.
Also ich würde behaupten, Chaos Rings ist das Pendant zu Kingdom Hearts von Square Enix dann dementsprechend.
Wow. Storymäßig meinst du?
Vom Optischen.
Ja.
Das ist doch von Square Enix. Was glaube ich da für eine Scheiße?
Chaos Rings ist von Square Enix.
Kingdom Hearts.
Ja, auch.
Ja.
Alles von Square Enix.
Stupid, Alter.
Nein, diese Story war geil. Ich weiß nicht, hast du die gespielt oder kennst du die Spiele?
Ich habe es angezockt, aber rein vom Optischen sieht das aus wie Kingdom Hearts. Ne? Du hast teilweise Gegner, die dann so ähnlich aussehen wie die Herzlosen und alles Mögliche. Ne?
Ja. Also ich fand es super, es hat einfach Bock gemacht und wie gesagt, als so Mobile auf dem Handy unterwegs, war das richtig genial zu der damaligen Zeit. Ich glaube, man kann den ersten und den zweiten Teil heutzutage gar nicht mehr spielen, weil es die so nicht mehr gibt. Die wurden nicht mehr auf die aktuellen Mobile-Handys portiert, deswegen schade, aber guckt euch das auch vielleicht mal an, wenn ihr Bock habt. Das war schon sehr interessant. Naja, und das war's im Grunde genommen tatsächlich schon. Es gibt noch zwei Dinge zu tun, Jungs. Wisst ihr welche?
Bier trinken.
Das tun wir die ganze Zeit. Was anderes?
Noch mehr Bier trinken?
Nein. Irgendwann muss auch Schluss sein.
GTA V?
Ach, Freunde, ihr seid echt keine Hilfe. Natürlich die Gesamtwertung des Jahres und das Game of the Year.
Das Game of the Year.
GOT.
Die Gesamtwertung.
GOTY Game of the Year. Freunde, Game of the Year ist Red Dead Redemption geworden. Natürlich, herzlichen Glückwunsch.
Verdient. Gar kein Wunder. Wir haben das Spiel so hoch gelobt in der letzten Folge.
Es ist auch, wenn wir uns das Spielejahr so angucken, ist das auf jeden Fall der Titel,
den man immer noch gut zocken kann.
Der einfach auch am meisten raussticht. Ne? Ich meine, wir haben auch sehr, sehr knapp dran God of War 3 gehabt, welches das im Endeffekt auch verdient hat, aber Red Dead Redemption hat einfach wieder sämtliche Butter vom Brot geklaut.
Aber wenn man das auch vergleicht, also God of War 3, man kennt es. Ne? Also es ist zwar jetzt keine neue Innovation, es war einfach die alten Teile nochmal besser, ne? Und die Story weitergeführt. Super geiles Spiel, ne? Also God of War 3 hätte es auch verdient, aber Red Dead Redemption hat einfach nochmal was ganz Neues auf den Markt gebracht, ne? Also einfach, was für Innovationen da reingekommen sind, wie viel die Spielerschaft einfach aus Red Dead Redemption auch gelernt hat im Bereich Gaming, ist einfach was ganz anderes und damit hat es auch einfach verdient, ne? Auch wenn God of War 3 genauso gut auf dem Platz stehen könnte.
Es gibt einen Grund, warum man nichts Schlechtes über das Spiel sagen kann oder wir es zumindest nicht können.
Das ist so. Das gesamte Spielejahr 2010 hat von uns ein A bekommen. Das zieht sich jetzt so ein bisschen durch. Ich habe mal geguckt, die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Jahre waren jeweils ein A. Weil mittlerweile, wie gesagt, die Standardqualität an Spielen ist mittlerweile so hoch, dass man dort fast keine schlechten Ratings geben kann.
Vielleicht sollten wir ein bisschen strenger anfangen zu werden.
Ja, ist gut möglich.
Vielleicht sollten wir das Niveau, auf dem wir meckern, etwas erhöhen und die Anforderungen dafür sehr, sehr stark anheben, damit wir nicht nur gute Spiele haben, aber
das ist schwierig. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir mehr haten sollen.
Ich mag haten an Spielen, voll.
Wie hieß das Spiel? Banjo-Kazooie?
Halt die Bolty
Nuts? Nuts and Bowls.
Meine
Fresse. Bolty Nuts?
Bolty Nuts.
Wenn wir mehr von solchen Spielen reinnehmen sollen, schreibt es uns in die Kommentare.
Oh yeah.
Oh yeah. Ich würde sagen, wir haben eigentlich alles zum Spielejahr 2010 gesagt. Sei denn, hat hier noch jemand ein Schlusswort? Wollt ihr noch was loswerden?
Alone Dance.
Cowabunga. Stimmt, wir hatten noch keinen einzigen Teil von TMNT drin irgendwie. Doch, hatten wir. Ich weiß nicht, in welchem Jahr.
Echt?
Ja. In diesem Sinne, Cowabunga.
In diesem Sinne, Cowabunga. What?
Cowabunga Namco.
Zuschauer Bandai Namco, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht. Ich danke natürlich meinen Mitrednern. Hase, dankeschön.
Hallo, tschüss.
Arthur, dankeschön.
Ich habe zu danken.
Enrico, vielen lieben Dank.
Auch danke an euch.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und vor allem diese Folge, dann liked, abonniert, gebt 5 Sterne, macht alles, was notwendig ist, damit wir auch endlich mal auf die Games kommen können. Das ist unser großes, hehres Ziel. Und wenn ihr uns noch ein bisschen mehr unterstützen wollt, wir haben eine Steady-Seite, wo ihr uns tatsächlich helfen könnt, diesen Podcast in den Alltag mit zu integrieren. Für einen kleinen Obolus, schönes Wort, könnt ihr wirklich einfach ganz, 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 ganz doll dabei sein. Vielen lieben Dank an alle, die es jetzt schon tun.
Der Peiniger.
Der Peiniger. Jetzt habe ich genug geredet. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Und tschüss.
Meow.